Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehreronline.de.
Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 31. Bernd?
Oh, da hört man, dass die Teser teuer sind.
Der Podcast ist mittlerweile in Episoden so alt, wie ich in Jahren alt bin, Bernd. So lange machen wir den Kram ja schon.
Ja, und es dauert auch gar nicht mehr so lang, bis er so alt ist wie ich.
So ist es, Bernd, so ist es. Heute mit einer hoffentlich relativ kurzen Folge. Mir gegenüber in einer, wie hieß das
an dieser Armlänge.
Armlänge Abstand? In Silvester in Köln war das doch mal irgendwie. Eine Armlänge Abstand oder sowas.
Das kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Schon eine Weile her.
An Silvester bin ich immer betrunken.
Sitzt Bernd Kiltz bei Bernd im Studio in Frankfurt. Moin Bernd.
Hi.
Es ist schon ein bisschen spät, wir sind ein bisschen müde, wir haben leicht einen Sitzen. Darf man das
sagen? Ja, so wie das, darf man das sagen, natürlich darf man das sagen.
So wie immer eigentlich, wenn wir bei dir aufnehmen. Bernd, wie ist es?
Ja, also eigentlich ist es ganz gut. Ein bisschen stressig, weil es ist gerade meine Ehefrau ist in Urlaub und ich habe die Kinder im Prinzip alleine, beziehungsweise ich fahre sie halt morgens in die Kita, Kindergarten und hole sie dann wieder ab.
Ja.
Aber es ist schon, da ich noch sehr viele andere Sachen auch zu tun habe, ist schon gerade so etwas ein bisschen, wie soll ich sagen, tight alles.
Das führt mich direkt zu unserer ersten Rubrik, Bernd. Was hast du zuletzt geübt? Wenn so viel los war, kann das ja gar nicht so viel gewesen sein.
Also ich kann mich momentan nicht erinnern, wirklich was für mich geübt zu haben, leider. Mhm. Und das finde ich, also wenn ich ab und zu mal was übe, dann übe ich meine Sweeping-Sachen vom Houston oder so ein paar Frank-and-Bailey-Sweep-Sachen.
Mhm.
Ich habe schon lange nicht mehr meine Selective-Picking-Sachen geübt. Und ja, schade. Aber das wird auch wieder anders.
Kommt zu dem Selective Picking eigentlich, kommt da was ins Technik-Pack oder so? Oder gibt es da einen Kurs?
Ist irgendwann geplant, okay. Aber das dauert noch Monate. Das kann auch sein, dass es dies Jahr nichts mehr wird.
Weil das klingt jedes Mal so spektakulär, das Selective
Picking. Ich muss es aber noch besser können, um Tours drüber zu machen. Okay. Also ich, das ist noch nicht ausgegoren genug. Ich habe so ein paar Licks.
Ja.
Wenn ich die spiele, denke ich, ja, cool, geil. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was der Tosin da abzieht, also es muss halt schon besser werden, ja. Wenn ich vorstelle, einen Kurs drüber mache.
Verstehe. Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Die letzten 3 Wochen irgendwie war in meinem Hauptjob, ich bin ja nach wie vor Banker im echten Leben und der Umzug von Gitarrenlehrer online auf Elo-Page, die Abo-Umzüge, das ist nicht wenig, sage ich mal so.
Ja, das ist auch das, was mich die letzten 3 Monate halt beschäftigt. Ne? Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich ziehe meinen kompletten Mitgliederbereich um von einer WordPress-Seite, was halt so am Anfang mit wenig Kursen cool war, mit vielen Kursen irgendwann nicht mehr cool ist, weil du hast diese ganzen Sicherheitsupdates, du musst immer gucken und so. Und deswegen wollte ich eine professionelle Seite und bin jetzt bei Elopage gelandet, die auch die ganzen Zahlungssachen abwickeln und es ist alles dann in einem und es ist halt schon besser eigentlich. Mhm. Aber mit dem Umziehen, es lief alles nicht so glatt, wie es hätte sein können und deswegen hat gerade der Erik unheimlich viel von den Support-Sachen und ich natürlich auch und ja, also ich bin froh, wenn dieses Kapitel abgeschlossen ist.
Ja, kriegen wir auch hin.
Ja, wir kriegen das hin, aber es ist halt schon momentan etwas, was mich so ein bisschen blockiert.
Also man muss ja auch sagen, es ist zum Glück nicht großartig krass was schiefgelaufen.
Nee.
Also es nervt irgendwie, dass ein paar Mails zu viel rausgeschickt worden sind.
Genau, also es sind ein paar Mails nicht rausgeschickt worden, deswegen mussten wir alle Mails nochmal rausschicken und haben ein paar Leute es doppelt gekriegt. Und ja, es sind ein paar Sachen nicht so geil gelaufen, aber im Prinzip hat eigentlich das Übertragen komplett funktioniert.
Ja.
Also es sind wirklich alle, die vorher auf der anderen Seite waren, jetzt auf der neuen Seite angemeldet. Nur einige haben die Nachricht darüber nicht gekriegt oder doppelt.
Genau.
Und von den Soundpacks wurden 2 verwechselt. Helix-Pack und DNA-FX-Pack wurden verwechselt. Hab aber allen eine Mail geschickt mit Gutscheincodes und Gedöns, ja. Also es ist eigentlich alles geklärt und die Abonnenten müssen wir jetzt halt alle manuell umziehen, weil das automatisch einfach auch wegen Datenschutzgrundverordnung.
Ja.
Danke, Europäische Union, dass ihr uns da so ein Ei gelegt habt mit dem Schwachsinn. Entschuldigung. Hauptsache, wir müssen überall Cookie-Meldung klicken, gell? Das hat's jetzt gebracht. Das hat jetzt den Datenschutz wirklich Meilen nach vorne gebracht mit eurer DSGVO. Dankeschön, EU.
Kriegen wir auch gewuppt.
Egal. Sorry, ich muss mich ein bisschen aufregen.
Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, so viel habe ich zeitbedingt auch gar nicht geübt, dass ich kann überlegen, ob ich das erzählt habe. Ich glaube, als wir zu Polyphia nach Köln gefahren sind, über unsere Konzerte können wir auch gleich reden, Bernd.
Mhm.
Ich habe zuletzt einfach nur irgendwie so ein bisschen, ich habe mir Jamtracks angemacht und ein bisschen drauf gedudelt, mit, vor allem mit Dur-Skalen und alles. Und ich mache ja den Griffbrett-Großmeister, den ich sonst immer fleißig übe, morgens, immer nach dem Aufstehen. Das habe ich echt ein bisschen schleifen lassen die letzten 3 Wochen, aber auch einfach, weil ich platt bin und habe einfach nur das geübt, worauf ich irgendwie Bock hatte. Ein paar Songs nachgespielt mit YouTube-Tutorials und ansonsten so improvisiert und alles, aber einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich merke einfach, das macht echt die Birne frei. Ne, das ist wie
Sport. Muss man manchmal machen.
Ja.
Also manchmal merkst du merkst es einfach. Ich habe auch teilweise so, jetzt wo du gerade Sport sagst,
ja.
Als ich für einen Triathlon trainiert habe, wo ich dann laufen gegangen bin,
ja.
Und ich habe irgendwie nach 5 Minuten gemerkt, nee, heute
ja, genau.
Geht's einfach nicht.
Genau.
Und dann kannst du natürlich das durchdrücken, ne, mit Willenskraft, aber es ist meistens so, dass der Körper dir was sagen will.
Genau.
Und so ist es halt auch manchmal. Wenn der Körper dann sagt, oder dein Hirn dir sagt, du, ich kann jetzt nichts aufnehmen, ich will jetzt mal 4 Wochen einfach in Ruhe gelassen werden, dann brauchst du es vielleicht auch.
Und ich muss aber sagen, das ist ja, ne, dieses gerade das Gedudel mit den Durstskalen hoch und runter auf dem Gentrack, das finde ich, ist jetzt nicht so, was jetzt nicht auch üben ist irgendwie.
Nee, ne? Das ist ja auch so ähnlich wie das, was im Griffbrett Großmeister ist. Da übst du ja auch die Skalen, nur hat es ein bisschen spielerischer, was du jetzt machst.
Genau, so ist es, ja. Das war das, was ich zuletzt großartig geübt habe. Song der Woche, Bernd, hast du was? Ich muss kurz gucken.
Also es gibt die neuen Sachen von Scar Symmetry, die finde ich ganz cool.
Oh, hast du einen bestimmten Song?
Es gibt eigentlich nur einen vom neuen Album. Okay. Ich müsste jetzt kurz nachgucken.
Ja.
Das kann ich nur direkt sagen hier, meinem Apple Music hier. Na, Per Nielsen, einer meiner Lieblingsgitarristen, die machen jetzt ein neues Album.
Ja.
Das Album ist wohl schon seit 3 Jahren fertig aufgenommen.
Warum hat es nicht
aufgenommen? Und irgendwie, das gibt da so ein Interview mit Ola Englund, wo er erklärt, warum er es nicht aufgenommen hat. Es ist kompliziert. Ich kann es nicht mehr genau sagen.
Okay.
Oh, es ist jetzt raus. Es ist raus. 11 Titel. Okay. Achso, nee. Die ersten 2 Titel sind raus. Heißen Chrononautilus und Scorched Quadrant. Scorched Quadrant habe ich mir angehört. Das ist ziemlich hart.
Ja, das ist.
Also das machst du drauf? Ja, das ist aber ziemlich hartes Zeug, ne? Also das ist so Gegrunze und richtiger Gesang und richtig geile Gitarren. Krasser Metal.
Moment, spielt Ola Englund bei Scar Symmetry?
Nein, der Per Nielsen war nur bei ihm zu Coffee with Ola. Die sind halt beide Schweden, ja?
Ja, ist geil. Okay, bei mir ist es, und das wird uns vielleicht direkt zu so ein bisschen Off-Topic-Konzerte führen, To Love You von Billy Raffool. Da war ich gestern Abend, Bernd, spontan nach Feierabend. Mein eigentlicher Plan nachmittags ist ausgefallen. Dann dachte ich mir, das ist mir die besten Ideen, Bernd. Und ich glaube, das kann ich nach ein paar Gläsern Wein sagen. Habe ich immer entweder, wenn ich auf dem Klo sitze oder unter der Dusche stehe. Und dann ist mir eingefallen, der spielt ja auch in Köln. Und bin ich spontan gestern nach Feierabend, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Köln gefahren, in so einer Kirche. Und es ist jetzt nicht irgendwie so ein klassisches Konzert, wo wir die letzten Male irgendwie waren, sondern so Singer-Songwriter-Kram halt. Ne?
Mhm.
Aber der hat halt so eine Stimme wie ein Reibeisen, ist total geil. Und war ein gutes Konzert. Und da gab es einen Song, wo dann das Publikum aufgefordert hat, hier summt mal die und die Melodie mit. So, und irgendwann hast du dann nur noch diesen Chor. Es waren sehr viele Frauen im Publikum. Das ist so in relativ hohen Stimmlagen. So ein Chor mitsingen. Irgendwann hat er aufgehört, Gitarre zu spielen, nur noch der Chor im Hintergrund, und er hat dazu gesungen. Und wegen so Momenten, finde ich, gehst du auf Konzerte.
Mhm.
Ja, und das war ziemlich nice. Das ist jetzt aber nicht der Song, den ich auf die Playlist gepackt habe. I Wish You Were Here hieß der, glaube ich. Geiles Konzert, der hat 1,5 Stunden hat er gespielt, halbe Stunde hat sein Support-Act gespielt. Das war wirklich so ein austauschbarer Singer-Songwriter. Und ansonsten, die Location war halt einfach eine Kirche, ne? Also literally eine Kirche.
Ja, das kann gut sein, je nachdem, was gespielt wird.
Ne? Ja, die Akustik war gut, Licht war sehr geil. Die haben sich nicht, also keine Kosten und Mühen anscheinend mit der Lichtanlage gescheut. Und das war echt ein gutes Konzert. Sehr, sehr kurzweilig. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, cool. Ja, wir waren ja auch zusammen auf dem Konzert.
3 Tage vorher schon wieder in
Köln.
Und ich kann nicht aufhören, Bernd, mich darüber aufzuregen, dass ich meine, wir haben hier, ist nicht so, dass wir mit Frankfurt keine Metropole vor der Tür hätten.
Ja, aber hier spielt niemand.
Warum? Warum spielt hier niemand?
Also hier spielt ab und zu schon jemand. Das hat ja irgendwie Pat Metheny gespielt,
ja.
Vor irgendwie einem Jahr oder so. Und wer war, also irgendwann war Extreme auch hier, aber
ja.
Alles schon ewig her. Und klar, Michael Sargmaster spielt öfter mal hier, weil der wohnt auch hier.
Jazzkeller ja. Halt, ne?
Aber hier spielt irgendwie niemand.
Und
du musst immer nach Köln fahren,
ja.
Oder nach Amsterdam oder nach Berlin, wenn du die geilen Leute sehen willst. Gut, Mainz war jetzt, haben wir jetzt Glück gehabt mit Frank M. Bailey.
Und Aristocrats.
Und Aristocrats spielen da auch. Und da war auch Wayne Kranz, kurz vor Corona, ne? Mein letztes Konzert vor Corona. In Mainz ist wirklich auch so eine geile Initiative für Jazz, wo öfter mal was spielt. Aber in Frankfurt ist nichts.
Skandal.
Jetzt oder halt nur Mist. Ja.
Nächste Woche sind wir bei Martin Miller in Aschaffenburg.
Ja, Aschaffenburg ist ja noch relativ gut zu erreichen.
Ja, ja. Das stimmt. Ja.
Und da gibt es auch einen schönen Japaner. Und die Location in Aschaffenburg ist ganz cool. Ja. Kolossal. Da spielen sehr viele.
Ja, da sind wir ja nicht so. Mich hat einer bei Instagram, einer unserer Zuhörer, angeschrieben. Der war bei Martin Miller in Berlin, hat gesagt, erzählt doch mal einen Podcast, wenn ihr da gewesen seid. Müssen wir halt bei der nächsten Aufnahme machen.
Machen wir auf jeden Fall.
Aber wir waren in Köln schon wieder bei... Das auch, weißt du, nur, dass ich mich kurz fertig aufregen kann. Ich bin gefühlt auf zigtausend, aber ich bin wirklich dieses Jahr auf einigen Konzerten. So. Und davon ist einfach nur eins in Frankfurt. Und das ist RIN, das ist ein Hip-Hop-Konzert, das ist in der Festhalle
hier. Ja, es wäre noch eins in Frankfurt, tatsächlich auch in der Batsch Cup. Und zwar ist das The Winery Dogs. Und da würde ich es eigentlich sehr gern hin. Allerdings bin ich da in Urlaub in Südtirol. Das will ich auch nicht absagen, weil es noch geiler ist.
Ich muss jemanden finden, der mit mir da hingeht. Ich muss vielleicht mal den Justin fragen oder sowas.
Ja, oder frag hier. Ich habe einen Bekannten, der wird bestimmt auch mit dir hingehen.
Ja, ja, das können wir, also sehr gerne.
Winery Dogs, also ich kann nur jedem empfehlen, Winery Dogs in Frankfurt, Richie Kotzen, Billy Sheehan und Mike Portnoy.
Sind die in der Batsch Cup?
Ich weiß nicht genau, wo sie sind. Sie sind auf jeden Fall in Frankfurt.
Okay. Polyphia Bernd.
Polyphia, ja. Was soll ich sagen? Also es hat sich gelohnt, nach Frankfurt zu fahren, nach Köln zu fahren.
Weil wieder beim Argentinier.
Aber ganz ehrlich, eher wegen dem Argentinier, wo wir waren, als wegen Polyphia. Ich will jetzt nicht sagen, Polyphia ist schlecht. Absolut überhaupt nicht. Sie haben das Zeug sauber runtergespielt.
Ja.
Die können spielen. Das war live überraschend gut. Ja. Es ist nur so, vielleicht ist es auch ein Problem, was ich mit Polyphia habe und gar nicht mit einem Live-Konzert von Polyphia, dass die zwei Hits, sag ich mal, also Playing God und Goat, wobei, die waren geil, aber irgendwie plätschert das alles vor sich hin.
Moment, Playing God war live, alles andere als geil.
Echt?
Findest du die Akustikgitarren klangen geil, die Nylons?
Nö.
Nee.
Also man kann die geil klingen lassen.
Aber an dem Abend klangen die nicht geil.
Mm.
Also ich hab noch die Aufnahmen im Handy und ich habe es mir noch ein paar Mal angeschaut danach. Und das war, also Playing God war wirklich, ich war wirklich gehypt auf den Song, aber das war
nicht. Das liegt aber nicht an der Gitarre, die hatte ich hier, die klingt geil, wenn du so aufnimmst.
Ja, ja, aber das war einfach falsch
abgemischt. Dann haben die es nicht so geil abgemischt.
Ja. Das war,
also Goat war geil.
Goat war geil.
Ja.
Wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, so deren, was heißt deren Star, ne? Aber so deren bekanntestes Bandmitglied hat halt einfach nicht mit dem Publikum interagiert.
Nee, überhaupt nicht. Muss man sagen, es war ziemlich katastrophal sogar. Also der stand halt einfach da, hat sein Zeug runtergespielt, das war's aber dann auch.
Ja.
Ja? Und der Scott LePage, der zweite Gitarrist, hat ein bisschen mit dem Publikum gemacht, aber es war jetzt auch nicht mega krass. Und auch der Aufbau des Konzertes, so der Spannungsbogen, und es gab auch irgendwie überhaupt kein Solo oder mal einen Spot, wo er mal allein gespielt hätte und mal gesagt hätte, okay, hier, ja, ja, geil.
Ja.
So, also ich meine, ich bin halt da verwöhnt, muss ich sagen, also von Joe Satriani und Steve Vai und so Leuten und Frank Gambale, die halt live einfach einen abroppen.
Mhm.
Und das war halt schon solide, gut gespielt, aber es hat mir irgendwie... Was hat mir gefehlt? Komplett die Eier, wenn ich das mal so sagen darf. Sorry, ich habe jetzt ein paar Wein. Die Seele.
Das war einfach, die haben den Song drauf, den haben sie perfekt runtergespielt, aber es war halt einfach so, als wenn, ja, okay, wir haben das und das Programm, das spielen wir jetzt einmal stur runter und dann fahren wir weiter.
Ja, wieso, wenn du auf so einer Musikhochschule bist und die spielen halt irgendwie die Songs runter, die haben sie gerade gelernt
und
sie wissen noch überhaupt nicht, wie man live irgendwie auch auftritt und so.
Ja.
Technisch perfekt,
ja.
Emotional null. Null.
Genau.
Genau, so kann man es sagen.
Und ich finde, das ist ein gutes Fazit für das Polyphia-Konzert gewesen. Ansonsten noch ein bisschen weiter vorzeitlich. Ich war noch mit einem Kumpel bei Joe Bonamassa in Mannheim. Und da finde ich, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, aber ich finde so Joe Bonamassa, geiler Gitarrist. Aber wenn du den hörst und du hast die Augen zu, den hörst du halt nicht raus unter anderen Gitarristen. Der hat so nichts Eigenes, finde ich.
Ja, es ist irgendwie ein Phänomen. Also ich kann nur sagen, also Joe Bonamassa hat es einfach traurig. Ich meine, der spielt auch seit 20 Jahren Gigs und tourt.
Ja.
Und der verkauft Platten ohne Ende. Das ist ein Superstar, der ist Millionär und der hat es auch verdient. Ja, der spielt gut Gitarre. Aber was mir bei ihm fehlt, er überrascht mich nicht.
Ja.
Wenn er spielt, dann weißt du genau, was du erwarten kannst, was ja manchmal auch ganz gut ist. Du gehst aufs Konzert, du weißt genau, der Joe Bonamassa spielt seinen Kram, du weißt genau, was dich erwartet und du wirst nicht enttäuscht. Und da er auch wirklich sehr lang spielt und sich wirklich sehr viel Mühe gibt, mit, auch mit Sound und so und verschiedene Songs und Balladen und andere Songs, ja. Und er spielt perfekt. Er singt okay, was ja nicht, eigentlich nicht wirklich sein Job ist, die Singerei, ja. Ist ja ein Gitarrist, hat geile Sounds, hat geile Gitarren. Aber irgendwie so das, was zum Beispiel Scott Henderson für mich bringt oder zum Beispiel Robin Ford, dass sie auch mal rausgehen aus diesem Blues-Ding und mal ein paar unerwartete Noten spielen, das passiert halt überhaupt gar nicht.
Ja, und halt nochmal, ne, wenn du den, der spielt halt richtig, also wirklich ein hammergeiler Gitarrist, aber der hat so irgendwie dieses eigene, finde ich, fehlt dem, dass du halt wirklich, okay, das ist ein Joe Bonamassa. Das fehlt mir bei dem irgendwie so.
Ja, es fehlt irgendwie. Ich meine, da werden viele jetzt anderer Meinung sein, vielleicht, aber es gibt zum Beispiel, es gibt Gitarristen, du hörst du sofort raus, unter 100. Und zwar ist das zum Beispiel Yngwie Malmsteen. Mhm. Der spielt drei Töne und du hörst, es ist Yngwie Malmsteen. Ob er dir gefällt oder nicht, ist vollkommen egal. Du hörst, es ist Yngwie Malmsteen. Sofort.
Genau.
Du hörst auch sofort, ich habe gerade noch einen im Kopf gehabt. Genau, Marty Friedman. Aha. Gitarrist von Megadeth. Der spielt drei Töne, du hörst Marty Friedman. Du hörst zum Beispiel auch Kirk Hammett, hörst du sofort raus. Wawa, schlechtes Bending. Wollen wir nicht damit anfangen? Nee, aber du hörst ihn tatsächlich sofort raus.
Ja.
Du hörst sofort, wenn Steve Vai spielt.
Richtig.
Ohne Zweifel. Joe Bonamassa, das könnte auch, keine Ahnung, Kenny Wayne Shepherd sein. Es könnte auch irgendein anderer Blues-Gitarrist sein. Du hörst es einfach nicht raus. Der hat nicht dieses, das ist Joe Bonamassa.
Genau.
Also er kann halt alles unglaublich gut, aber es fehlt die Individualität. Das ist meine Meinung. Das ist nur eine Meinung. Ja? Also ich würde, wenn das jetzt nicht irgendwie so ein großes Stadion wäre, wahrscheinlich mit denen auch mal angucken gehen.
Ja,
also bestimmt ein schöner Abend ist.
Das war wirklich ein guter Abend. Also ich glaube, der hat insgesamt fast 2,5 Stunden gespielt oder sowas. Das kam auf die Bühne, hat direkt losgelegt. Dann hat er erstmal eine halbe Stunde gespielt. Und dann denke ich mir, redet der irgendwann auch nochmal mit uns? Weil der hat wirklich so wie Polyphia ein Bam, Bam, Bam nach dem anderen. Und dann irgendwann ist er aufgetaut nach einer halben Stunde. Hat so erzählt, hat sich gefreut, dass er wieder in Deutschland ist und alles. Und hat dann irgendwie erzählt, dass eine von den Background-Sängerinnen, die hat irgendwie einen Feueralarm im Hotel ausgelöst und sowas. Weißt du, dann hat er halt einfach ein paar Storys gebracht. So. Das war dann wiederum ganz nice. Joe Bonamassa hat nach jedem Song die Gitarre gewechselt.
Ja, sag klar, hat er auch genug.
Wirklich, nach jedem Song, jedes Gitarrenmodell, das ich kenne, hat Joe Bonamassa an dem Abend gespielt. Der hatte eine Paula, der hatte eine Strat, der hatte eine Tele, der hatte eine Flying V, der hatte wirklich alles. Der hatte die Gibson SG, der hatte alles da. Und wirklich nach jedem Song kam sein Tech auf die Bühne, hat einmal schnell getauscht und dann ging es weiter. So, Josh Smith war sein Backup-Gitarrist, wo ich dann gesehen habe, der hat eine Signature.
Ja, und Josh Smith ist halt leider besser als Joe Bonamassa. Sorry, aber Josh Smith ist einer der weltbesten Blues-Gitarristen, Blues-Country-Gitarristen.
Und der
ist halt ein absolutes Monster. Und der hat auch einen eigenen Stil. Der ist tierisch.
Und der wirkte ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt. Der hat, glaube ich, über den gesamten Abend, ich glaube, 3, höchstens 4 Soli spielen können dürfen. Und ansonsten war das halt die große Bonamassa-Show. Der Drummer war gut. Der Bassist war todlangweilig. Dem hast du auch angesehen, der hat keinen Bock.
Ich habe da eine schöne Analogie. Das habe ich schon mal irgendwo gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo. Also es ist, als wenn du der Darth Vader Act bist und hast als Special Guest den Imperator.
Ja. Ja.
So ist es halt. Sorry.
So.
Ja, aber wenn jemand mal so einen richtig extravaganten Blues-Fusion-Jazz-Gitarrist sehen will, falls er irgendwo spielt. Er war dieses Jahr auf Tour, ich habe es nicht mitgekriegt. Und zwar ist das Scott Henderson. Da knallt es halt. Da knallt es richtig. Und sowieso, Frank and Bailey, wenn er irgendwo in eurer Nähe spielt,
geht hin. Das war sehr geil.
Ob euch das gefällt, was der mit Chick Corea gemacht hat,
No-brainer.
Es ist einfach nur geil.
Kompletter No-brainer.
Einfach nur tierisch geil.
Kurz, um Joe Bonamassa abzuwickeln, der hat gut gestartet, mittendrin hat er so einen kleinen Hänger gehabt, da war die Show ein bisschen langweilig und hinten raus hat er nochmal richtig ein Feuerwerk abgezündet. Das war richtig geil. Also, Ticket hat, glaube ich, 80 Euro gekostet. Ja, war okay.
Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird im März ist das nächstes Jahr bei John Mayer.
John Mayer.
John Mayer Solo. Beziehungsweise Solo, also er hat einen Keyboarder dabei.
Ja.
in Amsterdam. Bin ich sehr gespannt,
was das wird. Das war ein Krampf, da ein Ticket zu kommen, Bernd. Das ist, ich glaube, fast 12.000 Leute waren bei Ticketmaster in der Schlange vor mir. Ich weiß nicht, ob ich einen Termin auf der Arbeit gehabt habe, mich dann da ausgeklinkt, habe gesagt, Leute, Ticketvorverkauf von John Mayer geht los, ich bin mal raus und dann würde ich nur F5. Und irgendwie 12.000 Leute sind vor dir. Ich so, okay, fuck, wieder zurück in den Termin. Ich habe gesagt, okay, ich stehe an. So, und dann glaube ich, weil jemand 15 Minuten lang werden ja nur die Tickets im Warenkorb reserviert, habe ich dann irgendwie was bekommen. Und ich weiß nicht, ob wir so geile Plätze haben werden. Wir sind auf jeden Fall nebeneinander, aber halt mitten auf der Fläche, nicht auf dem Rang. Ich bin gespannt. Aber es kam irgendwie spontan ein zweiter Termin in Amsterdam dazu. Also angekündigt war nur einer und jetzt sind es zwei. Mhm.
Ja, John Mayer wollte ich immer mal sehen. Ich würde ihn natürlich lieber gern im Trio sehen mit Schlagzeug und Bass. Mhm. Aber jetzt ist es halt so und dann haben wir ihn auch mal gesehen.
Und wir sind wieder in Amsterdam, Bernd. Das genau, ist immer eine Amsterdam Reise, ist cool. Wobei, die haben ja jetzt in der Altstadt Kiffen verboten.
Ja, du denkst an was anderes als ich. Also ich denke, wenn ich an was Amsterdam höre, denke ich Pommes.
Ich nicht.
Ja. Okay, ist ja auch okay. So, wir wollten heute noch über was anderes reden, außer die Konzerte. Haben wir die Konzerte abgeschlossen?
Ja, ich glaube ja.
Und zwar wollten wir über Talent reden.
So, Bernd, du sitzt einem sehr talentierten Gitarristen gegenüber.
So, also. Erstmal muss ich jetzt mal mit was abrechnen.
Ja.
Und zwar, wenn ein Ami, ja, also Amerikaner, ist jetzt nicht abwertend gemeint. Nee, es ist doch abwertend gemeint, sorry. Wenn der sagt, also sagen will über einen Musiker, dass der besonders toll ist, dann höre ich immer, oh my God, he's so talented. Mhm. Und ich muss sagen, ich hasse es. Wie die Pest. Und jetzt erkläre ich dir auch ganz genau, warum.
Ja.
So, da ist ein Musiker, der spielt unfassbar geil.
Aha.
Warum spielt der unfassbar geil?
Weil er Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt
hat. Weil er sich den Arsch aufgerissen hat, geübt hat wie ein Schwein, andere Sachen hinten angestellt hat und einfach fleißig war und Musik zu seiner Priorität gemacht hat.
Ja.
Deswegen ist der Typ geil. Nicht, weil irgendeine höhere, ich muss aufpassen, was ich sage, irgendeine höhere Macht ihm das hinten reingeschoben hat.
Ja.
Sondern weil der Typ Bock drauf hatte und bereit war, die Arbeit zu investieren. Deswegen ist der geil. Weil er verdammt nochmal geübt hat. Oder wie Jared Dines sagen würde, he fucking practiced. Und deswegen finde ich dieses, weißt du, du gibst ja im Prinzip, wenn du jemanden, he's so talented. Das heißt für mich, ja, der hat eigentlich nicht wirklich was gemacht. Der hat so eine gottgegebene Begabung.
Ja.
Und dann sage ich immer, pass mal auf, stell dir mal vor hier. Okay, nehmen wir mal an, jemand sagt über Tim Henson. Den Gitarristen von Polyphia. He's so talented. Ja? Dann heißt es ja, der konnte das schon von Anfang an. Aha. So, jetzt weiß ich aus zwei bestätigten Quellen, dass wenn ein Baby aus der Mama rauskommt, das absolut gar nichts kann. Nichts kann dieses Baby. Und alles andere wird erarbeitet. Und da ist für mich Schluss. Dieses Talentiertsein. Ich meine, es gibt definitiv äußere Einflüsse. Ja? Wenn du in einer Familie groß wirst, wo Musizieren groß geschrieben wird, wie viele Beispiele haben. Also ich kenne ganz viele super Musiker, wo auch in der Familie einfach viel musiziert wurde. Und deswegen haben die das halt direkt aufgesogen, weil sie halt schon immer mit Musik in Kontakt kamen. Und deswegen, wenn mein Kleiner sich irgendwann entscheidet, Musik zu machen, der hat vom Papa immer mitgekriegt, dass er Gitarre spielt, der wird es einfacher haben als jemand, der eine Familie hat, wo niemand ein Instrument spielt. Ja. Das ist äußerer Einfluss.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel einen Bruder, der direkt Gitarre gespielt hat. Das war für mich natürlich viel einfacher, da reinzukommen, als wenn niemand in der Familie das gemacht hätte.
Kurz zu Tim Henson. Ich weiß nicht, ob es in dem Interview mit Rick Beato war oder nicht, aber der hat eine Story erzählt, als sie beschlossen haben, mit Polyphia zu sagen, okay, wir gehen das hier jetzt mal einigermaßen professionell an. Und da hat er irgendwie so ein bisschen sich über den Scott LePage, also über den zweiten Gitarristen, ein bisschen lustig gemacht, der wohl ein Mamasöhnchen sei. Und wo die Mutter gesagt hat, du darfst nach 9 Uhr abends nicht mehr üben, also Krach machen. Und dann hat er Tim Henson gesagt, die Show funktioniert nicht so, wenn wir ab 9 nicht mehr üben dürfen. Weißt du, also die haben halt wirklich bis in die Nacht geübt. So. Und ich finde, das siehst du den Jungs auch an, ungeachtet dessen, was wir vorhin über die gesagt
haben. Also ich habe ja nie gesagt, dass sie das spielen können.
Die haben hammergeil gespielt. Die Live-Show war halt ein bisschen So.
Da muss man halt auch dran arbeiten.
Genau.
Man ist ja noch sehr jung. Das wird noch. Wenn wir in 10 Jahren nochmal hingehen, ist es bestimmt super
geil. Dann fackeln die was ab und dann wird vielleicht auch der Tim irgendwie mal Mund aufmachen.
Genau, mal ein Wort sagen. Hey, thank you for coming.
Ja.
Aber jedenfalls, also ich halt überhaupt nichts von Talent. Und selbst wenn es jetzt so wäre, dass so die letzten paar Prozent, wenn du halt absolut Weltklasse erreichen willst,
ja,
dass du das nur kannst, wenn du eine gewisse Begabung hättest oder so. Aber für den normalen Menschen, der gerne ein Instrument spielen möchte, ist Talent absolut irrelevant. Deswegen, ich habe immer diese Eltern gehabt, als ich noch echt unterrichtet habe. Mhm. Ja. Ist er denn auch talentiert? Und eigentlich hätte ich in 90% der Fälle sagen können, keine Ahnung, eins kann ich Ihnen sagen, er ist halt stinkfaul.
Ja.
Und das hätte auch 90% komplett zugetroffen. Weil es bringt halt nichts, wenn du eine Begabung hast,
aber nichts
falls es überhaupt sowas gibt, ja, und dann aber nicht die Arbeit reinsteckst. Ohne Arbeit funktioniert halt gar nichts. So. Und ich hatte ein paar Schüler, wo ich am Anfang gedacht habe, so 6-, 7-, 8-Jährige, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, sind die schnell, die werden so schnell gut, die werden, das ist ja unglaublich, den mache ich zum absoluten Mega-Gitarristen.
Dann kam die Pubertät.
Nee, viel früher.
Krass.
Das ist ihnen halt schon irgendwie so ein bisschen zugeflogen.
Ja.
Ja, also es gibt schon sowas wie Begabung oder sowas.
Den fällt es dann einfach einfacher, Dinge umzusetzen.
Den fiel es leicht, aber sobald es losgeht und dieser erste Schwung, den die damit kriegen, weg ist,
aha,
und sie müssen wirklich was arbeiten, dann hören die einfach auf. Gerade die, wo ich sagen, die talentiertesten, die am schnellsten besser wurden, wo ich zuerst gedacht habe, boah, das wird richtig krass mit denen habe ich richtig Spaß. Halbes Jahr später, er hat keine Lust mehr, er hört auf. Und ich so, Welt nicht mehr verstanden, ja. Aber das ist es halt. Und das geht, gibt es ganz viele Leute, die machen dann das, ja, die haben so eine Gabe, dass sie Sachen schnell kapieren.
Aha.
Die spielen dann Gitarre, dann geht es bis zu einem gewissen Grad, dann merken sie müssen arbeiten.
Ja.
Dann hören sie auf, dann spielen sie auf einmal Keyboard. Dann geht das auch nicht, dann spielen sie Fußball. Können sie auch ganz gut. Dann merken sie, oh, sie müssen trainieren. Nein, dann spielen sie Basketball. Ja, und dann geht es immer so weiter und das nutzt ja halt nichts. Im Endeffekt zählt nur Hingabe, Fleiß und Disziplin. Und alles andere ist völlig unwichtig.
Kennst du die Story von Ed Sheeran?
Ja.
Ich erzähle
es trotzdem, gerne trotzdem
für die Zuhörer. Über Ed Sheeran, Bernd, glaube ich, kann man sagen, das ist ein guter Sänger. Ein guter Singer-Songwriter auch. Der kann Gitarre spielen, der kann gut singen. So, das kommt nicht von irgendwoher, dass der so erfolgreich ist. Ne? Also, glaube ich, sind wir uns einig, Bernd.
Auf jeden Fall. Der Ed Sheeran ist schon auch ein Phänomen.
Und der saß, ich weiß nicht, in welcher Talkshow es war. War es Graham Norton oder nicht? Und da wurde auch darüber gesprochen. Oh, Ed, du bist so erfolgreich, du bist so talentiert. Das ist so jemanden wie dich gibt es nicht jeden Tag. Und Ed Sheeran holt sein Handy raus und sagt,
ja, das kenne ich.
Ich spiele euch jetzt vor, wie ich mit 14 Jahren gesungen habe. Und Bernd ist
ich kenne es.
Grauenhaft.
Müsst ihr euch anhören. Ich glaube, es war Edward Norton.
Ja, ich poste es. Es kommt in die Shownotes.
Ja.
Es klingt grauenhaft. 4 Jahre später bringt Ed Sheeran seinen ersten Hit, The A-Team, raus. Auf seinem ersten Album, Plus. Welthit.
Mhm.
Dazwischen liegen 4 Jahre. Und Ed Sheeran sagt, das hat... Also hört euch an, wie ich mit 14 klang. Da hätte niemand, wäre auch nur auf die Idee gekommen, zu sagen, ich wäre talentiert oder wäre ein talentierter Sänger.
Ja. Aber gerade der ist so einer, wo diese ganze Name ist, oh well, Ed Sheeran,
genau.
He's so talented.
Genau.
Wenn ich das höre, könnte ich ausrasten.
Und er sagt, er war bei dieser Scheißaufnahme war er 14, als er die A-Team rausgebracht hat, 18. Und er sagt, er hat es einfach hingegangen in diesen 4 Jahren dazwischen und hat sich Harmonielehre draufgeschaut, hat Gesangsunterricht genommen, er hat einfach Arbeit
reingesteckt. Hat geübt, hat sich angehört, genau. Hat gesagt, nee, und das ist es nicht, gesagt, hat nochmal aufgenommen.
Ich bin der Untalent, das sagt er über sich selbst, er ist ein untalentierter Sänger, er hat einfach nur Arbeit reingesteckt.
Ja, aber es ist halt immer so, über Talent sprechen eigentlich immer nur die faul sind.
Ja. Ja.
Talent ist die Ausrede der Faulen. Ja? Wenn es heißt, warum kannst du nichts? Ja, ich habe halt kein Talent.
Smokes.
Nee, es ist ganz einfach. Du bist faul.
Ja.
Du hast nicht die Arbeit investiert. Und das ist halt einfach Fakt. Ja? Du hörst es nie von den Profis, die geil sind. Hörst du dieses Geschwätz, dieses Talentgeschwätz. Niemals. Mhm. Du hörst es immer nur von Leuten, die drüber reden, gut zu sein.
Nochmal kurz, um in dieses Arbeiten...
Ist jetzt hart, ich weiß, aber es ist so.
um in dieses Arbeiten irgendwie reinzukommen. Ich merke das gerade bei mir, Bernd, als ich im Februar aus Norwegen wiedergekommen bin, ich war 2 Wochen in Norwegen mit einem Kumpel, ein bisschen Roadtrip gemacht und danach habe ich gemerkt, irgendwie, ich bin wieder richtig fett geworden, ich muss was machen. So. Und habe mich im Fitnessstudio angemeldet und ich bin wirklich ein sehr unsportlicher Mensch. So. Aber, und es war so eine unnormale Quälerei für mich, da irgendwie reinzukommen. Und jetzt mittlerweile, jetzt haben wir Ende Mai, so, ich mache das jetzt 3 Monate und mittlerweile ist so diese, wie so eine Schwelle überschritten bei mir, dass diese Quälerei aufgehört hat bei mir. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich mache das jetzt nicht irgendwie exzessiv, also ich stecke da nicht so viel Aufwand rein, wie jetzt beispielsweise ins Gitarre spielen, aber mittlerweile, ich gehe so 2-3 Mal die Woche und da freue ich mich dann auch drauf. Und es hört, je länger du es machst, desto weniger fühlt es sich an wie Arbeit.
Genau, und so ist es halt auch beim Üben.
Genau.
Du musst es einfach zu einer Gewohnheit werden lassen.
Ja.
Und da zitiere ich immer sehr gerne einen meiner absoluten Lieblingsgitarristen, Steve Vai. Da hat ihn einer gefragt, ob das wirklich stimmt, dass er, als er so 17, 18 war, 10 Stunden am Tag geübt hat. Mhm. Und der Steve Vai, du siehst halt einfach in der Reaktion, er versteht die Frage nicht. Mhm. Und sagt dann, als er die Gitarre nicht hatte, war das für ihn körperlicher Schmerz. Mhm. So hat der halt gedacht. Für ihn war es halt so, ich bin glücklich, Gitarre in der Hand. Gitarre aus der Hand, alles scheiße. Und da kommt das halt her. Mhm. Ob der jetzt talentiert ist oder nicht, wenn du dermaßen einen Scheuklappenblick hast, einen Fokus hast, dass du gut werden willst auf dem Instrument, ist das völlig egal, ob du irgendwelche Gene hast, die irgendwas bestimmen. Ja, ja. Klar, ich meine, wenn du irgendwie Probleme hast mit der Hand und du hast irgendein Handicap oder sowas, klar, dann kannst du nicht so gut werden wie andere. Ich meine, es wird niemand Basketballprofi mit 1,60. Aber das sind halt so Sachen, die beim Gitarrespielen einfach auch nicht zählen. Es gibt genug Gitarristen, die haben super kleine Wurstfinger. Das ist für all diejenigen, die sagen, meine Finger sind zu klein. Nein, sind sie nicht. Kumpel von mir hat mini kleine Wurstfinger und spielt wie ein Gott. Vergisst es, gibt keine Ausreden, hahaha. Mhm. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe nur 2 Finger, weil die anderen habe ich mir irgendwie abgesägt, okay, schwieriger. Aber dann sage ich, hör dir mal Django Reinhardt an, hahaha.
Was ist mit dem?
Ja, der hat nur 2 Finger, hatte nur 2 Finger und ist der absolute Gypsy-Jazz-Gitarrist schlechthin.
Krass.
Mit tausenden von Alben und geilen Solos. Mhm. Ja. Deswegen, also, meiner Ansicht nach, dieses ganze Talentgeschwätz und ich höre auch immer nur diese Argumente von dem Talentkram, immer nur von Leuten, die nicht wirklich spielen können. Du hörst niemals von Leuten wie Steve Vai oder Joe Satriani, irgend sowas. Du hörst es immer nur von so Reportern, so Journalisten und so. Von denen hörst du so ein Geschwätz oder von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Artikel schreiben oder so. Aber du hörst es nie von den Profis selber. Wenn du die Profis selber fragst, wie bist du so gut geworden, dann sagen die, ja, ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe geübt wie ein Schwein. Mhm. Niemand sagt, ich habe irgendwie, ist mir das alles zugeflogen. Sagt niemand, weil es halt Schwachsinn ist. So.
Ich kann ja nur für mich selbst sprechen mit meiner Erfahrung, die ich bislang habe. Und ich spiele jetzt ziemlich genau 3 Jahre Gitarre. Bernd und ich habe in diesen 3 Jahren mich nicht einmal gefragt oder einmal hinterfragt, habe ich Talent für das Instrument? Nicht einmal.
Ja, weil dieser ganze Gedanke hält dich einfach nur zurück. Diese Frage ist Schwachsinn.
Ja. Mir macht es Spaß so. Das ist, hat sich zu einer riesengroßen Leidenschaft entwickelt. Ich glaube, nicht umsonst machen wir auch diesen Podcast und alles, ne? Aber die Frage nach Talent, die hat sich mir nie gestellt. Und ich hatte immer diese Phasen, wo ich selber gemerkt habe, wo es irgendwie so, weißt du, wo du so denkst, du trittst gerade ganz lange auf einer Stelle und du wirst nicht besser. Aber das waren immer die Zeiten, wo so viel los war, dass ich einfach nicht üben konnte. So. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, irgendwie gerade Anfang des Jahres rum, wo ich dann auch mit dem Griffbrett-Großmeister und allem angefangen habe und mich auch wirklich jeden Morgen eine Dreiviertelstunde hingesetzt habe, mal Griffbrett-Großmeister gemacht, abends noch irgendwie ein paar Songs geübt und alles. Und da ging es wieder hoch.
Ja, und sobald du dich damit beschäftigst, sobald du Arbeit investierst, genau, und Zeit investierst, genau, auf einmal wirst du besser.
Genau.
Was für ein Wunder. Du bist so talentiert, Erik.
Dankeschön, Bernd. Ich wusste es immer.
Ja? Ja, und deswegen die gute Nachricht für euch ist, ihr braucht euch nicht zu überlegen, ob ihr Talent habt,
übt einfach,
ob irgendeine höhere Macht beschlossen hat, dass ihr gut werden könntet auf die E-Gitarre oder nicht.
Genau.
Sondern es hängt einfach nur davon ab, ob ihr fleißig übt oder halt eben nicht. Und zudem sage ich nur noch eine Sache. Von nichts kommt nichts und der beste Tag zum Üben ist heute. Ich habe übrigens vorgestern mit dem Professor telefoniert, von dem der Spruch ist. Das war mein der Professor Frank Kuritz, der übrigens mittlerweile der Leiter der Jazzabteilung in Mannheim ist, hat er mir dann erzählt. Und der hat das einmal in einer Stunde, als ich mal nicht geübt hatte, tatsächlich, zu mir gesagt und hat sich kaputt gelacht. Er hat gesagt, Bernd, von nichts kommt nichts und der beste Tag zum Üben ist heute.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du nicht geübt hast.
Ich habe halt andere Sachen geübt, nicht das, was er mir gezeigt hat. Also es gab eigentlich nie, dass ich nicht geübt habe. Ich habe nur das, was er mir gesagt hat, nicht geübt. Ja. Und habe halt das, was er mir gezeigt hat, nicht spielen können. Ja? Und da, aber das ist im Prinzip genau der Spruch, den du dir immer sagen musst, wenn du denkst, habe ich Talent? Hat mein Kind Talent?
Ja. Wenn, weißt du, wenn sogar ich das mit grün hinter den Ohren irgendwie sage, es ging nie um Talent.
Ich habe da ja schon YouTube-Videos gemacht, da kommen immer die Kommentare unten runter. Ja, aber bla 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 bla. Und je mehr du schreibst, desto mehr zeigst du, dass du jemand bist, der nicht übt, sondern labert.
YouTube-Kommentare ist ohnehin, da können wir, glaube ich, mal eine Sonderfolge drüber machen. Ja. Ne? Aber
je mehr Laber, desto schlechter.
Steckt die Zeit, die ihr in YouTube-Kommentare investiert, lieber ins Üben.
Genau, richtig. Ich habe das auch einmal so krass gemerkt, das ist nämlich auch bei Soundmixern so. Also wenn du Leute hast, die dich abmischen bei einem Live-Konzert, die sagen, hi, und dann nichts mehr, da weißt du schon genau, der Sound wird geil. Mhm. Und die, die dich ansprechen, sagen, hey, da weißt du schon, oh Gott.
Ich mach's selbst.
Je mehr die labern, desto schlechter sind sie. Das ist immer so.
Fuck. Okay.
Der Schlimmste, den ich mal hatte, das war in Luzern im Flugzeugmuseum. Da hab ich gespielt mit Brass Machine.
Aha.
Und der hatte 5 Monitorboxen zu verwalten und er hat hat einfach nicht hingekriegt, zu wissen, welche ist. Ja? Monitor 1 war dann nicht Monitor 1, war Monitor 3. Da hatte die Sängerin auf einmal laut Gitarre und ich hatte laut Gesang. Und er hat es einfach nicht hingekriegt. Ja? Und das war einer, der sagt, oh, und da habe ich schon gewusst, ich hab's schon gewusst, als er den Mund aufgemacht hat, habe ich gewusst, der kann's nicht.
Scheiße.
So ist es halt. Ne? Also, Mund halten, üben.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Bernd.
Finde ich auch.
Für die Folge.
Sorry, dass das jetzt ein bisschen krass war, aber Leute, denkt mal drüber nach. Guckt euch die Leute an, die das erzählen mit diesem Talent.
Wir hatten unlängst einen Kommentar unter unserem Podcast, eine iTunes-Bewertung. Heißt es noch iTunes? Apple Podcast heißt es jetzt, glaube ich.
Keine Ahnung.
Hatten wir eine Bewertung, wo gesagt hat, besonders gut gefallen ihm die Folgen, wo du dich aufregst.
Sehr gut. Ich muss jetzt allerdings eine Sache sagen.
Ja.
Dass dieses He's so talented, hat sich so dermaßen durchgesetzt im amerikanischen Sprachraum, dass das teilweise auch Leute sagen, die einfach nur meinen, der ist unfassbar gut, der hat viel geübt. Mhm. Weil das irgendwie so wie so eine Floskel geworden ist. Also verurteilt nicht jeden, der das sagt. Also das sagen auch Leute, die ich sehr respektiere. Wenn du die aber dann genau ausfragen würdest, was denkst du, warum der so gut ist? Hat er irgendwie von irgendeiner höheren Macht eine besondere Gabe in die Wiege gelegt gekriegt oder hat er einfach nur viel geübt? Dann sagen die wahrscheinlich auch, der hat einfach nur super viel geübt und unheimlich viel Zeit investiert in seine Fähigkeiten. Mhm. Ja? Aber das hat sich so durchgesetzt und ich finde es, also wenn ich das höre, mir kribbelt es, ich könnte ausrasten mit diesem Talent. Ja, egal, wir sind fertig.
Eine Sache und habe ich mir wirklich vorgenommen, das am Anfang der Folge zu sagen, Bernd. Wir sind auf Patreon, patreon.com/13Seiten. Die Fans, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich auch Patreons sein. Ich weiß es nicht, wobei so viele Patreons haben wir tatsächlich gar nicht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Da gibt es auch irgendwie Goodies, Vorab, Downloads, hast du nicht gesehen, Teilnahme am Ask Us Anything. Schaut euch das an, patreon.com/13Seiten. Ansonsten wären wir durch. Bewertet uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns hört und jetzt hören, wie gesagt, eh nur noch die Hardliner zu. Bernd, vielen Dank. Wir hören uns bei. Ist das unsere letzte Folge vor der Sommerpause?
Das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause, weil im Sommer es ist hier im Studio auch einfach so heiß.
Richtig.
Dass ich einfach hier, das geht nicht, da müssen wir irgendwie viel zu viel Eiswürfel hier in den Wein kippen. Das ist alles nicht nachhaltig, deswegen geht es nicht. Fangen wir im August wieder an, wenn ich zurückkomme aus Miami. Und ganz viel über den John Petrucci-Workshop zu erzählen habe.
Ich würde jetzt sagen, dann ist die nächste Folge quasi erst im August. 13 Seiten verabschiedet sich in die Sommerpause. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie bis dahin ein neues Cover gebastelt bekommen für unseren Podcast. Irgendwas Schickes. Und
wir müssen mal einen talentierten Designer anstellen.
Oder erstmal einen talentierten Fotografen suchen, der nun mal jedenfalls von mir irgendwie ein gescheites Foto macht. Von dir gibt es genügend. Aber dann ist die nächste Folge tatsächlich immer. Wann ist denn der Workshop vom Job?
Boah, irgendwie am 6.8. oder sowas.
Okay, dann sind wir irgendwie Mitte August, hätte ich gesagt, wieder da. Dann sind wir jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist Mitte Juni, haben wir zwei Monate Sommerpause. Ich finde, ja, die Pause kann man uns gönnen irgendwie.
Wenn es euch in der Pause langweilig wird, es gibt unfassbar viele YouTube-Videos von mir, wo ich mich aufreg.
Richtig. Da könnte man eigentlich mal ein Best-of zusammenschneiden.
Müsste man eigentlich mal machen, ja.
Und dann wird die erste Folge nach der Sommerpause sein, dein großes USA-Recap 3.0.
Genau.
Cool.
So, Bernd, machen wir's. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ne?
Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.